Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war...
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlitt. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Fünfter Teil. Paris. Erstes Kapitel. Der nicht mehr junge Joyen zu Hause.
Bäume kümmern sich wenig um die Zeit. Und die alte Eiche auf dem Rasenplatz in Robin Hill sah nicht einen Tag älter aus als damals, wo Bosinet lang ausgestreckt darunter lag und zu Soames sagte...
Hallo, Forsythe! Ich habe genau den richtigen Platz für Ihr Haus gefunden. Sehen Sie doch.
Seit damals hatte Swithin darunter geträumt und der alte Joyen war unter ihren Zweigen gestorben. Jetzt malte dort, dicht neben der Schaukel, der nicht mehr junge Joyen.
Diese letzten 11 Jahre in Robin Hill waren für Joyen als Maler die Jahre des Erfolgs gewesen. Er galt als einer der führenden Aquarellisten und fand überall Anerkennung. Seine Bilder erzielten hohe Preise, und da er sich mit der Hartnäckigkeit seiner Rasse auf diese eine Spezialität konzentriert hatte, war er ziemlich spät...
Aber nicht zu spät für ein Mitglied seiner Familie, die so sehr darauf hielt, ewig zu leben...
...berühmt geworden.
Der Verlust seiner Frau im Jahre 1894 war eine jener häuslichen Tragödien gewesen, die sich schließlich als gut für alle Teile erwiesen. June hatte sich eigentlich nie sehr gut mit der Frau vertragen, die auf so fragwürdige Weise den Platz ihrer eigenen Mutter eingenommen hatte. Seit dem Tod des alten Joyen wohnte sie in einer Art Atelier in London. Doch als ihre Stiefmutter starb, kehrte sie nach Robin Hill zurück und nahm die Zügel des Haushalts in ihre kleinen, entschlossenen Hände.
Jolly war damals in Harrow, Holly wurde noch von Mademoiselle Beauce unterrichtet. Nichts fesselte Joyen ans Haus und er ging daher mit seinem Kummer und seinem Malkasten ins Ausland. Dort wanderte er zumeist in der Bretagne umher und landete schließlich in Paris. Er blieb mehrere Monate dort und kehrte dann, jünger aussehend und mit kurzem blonden Bart, zurück. Da er in jedem Haus nur wie ein Untermieter wohnte, war es ihm recht, dass June in Robin Hill schaltete und waltete, sodass er mit seiner Staffelei fortgehen konnte, wohin und wann er Lust hatte.
Porträts waren nicht Joyens Stärke. Seine jüngere Tochter aber hatte er bereits 3-mal gezeichnet und tat es jetzt am 4. Oktober 1899 zum 4. Mal. Als ihm eine Karte gebracht wurde, die ihn veranlasste, die Brauen zu runzeln.
Mr. Soames Forsythe.
Hier aber ist wieder ein Abschweifen in der Geschichte der Forsythes notwendig. Die Rückkehr von einer langen Reise nach Spanien in ein verdunkeltes Haus und den Anblick eines geliebten Vaters, der friedlich in seinem letzten Schlaf liegt, konnte ein so empfänglicher und warmherziger Mann wie Joyen nie vergessen.
Als Testamentsvollstrecker musste er Irene, die Frau seines Vetters Soames, benachrichtigen, dass ihr eine Leibrente von 15.000 Pfund zufiel. Er suchte sie auf, um ihr zu erklären, dass das Geld sicher angelegt war und ihr an Zinsen netto etwa 700 Pfund im Jahr bringen würde.
Es war das 2. Mal, dass er die Frau seines Vetters Soames sah.
Wenn sie überhaupt noch dessen Frau war, was er nicht genau wusste.
Das 1. Mal hat er sie im Botanischen Garten, wo sie auf Bosini wartete, gesehen.
Eine faszinierende Gestalt, die mich an Tizians himmlische Liebe erinnerte.
Er hatte sie seitdem nicht wiedergesehen, aber jedes Vierteljahr den Scheck für sie auf die Bank und einen entsprechenden Brief in die Wohnung nach Chelsea geschickt.
Als Joyen Soames Karte sah, sagte er zu dem Dienstmädchen:
Führen Sie den Herrn bitte ins Arbeitszimmer. Und sagen Sie ihm, ich komme gleich.
Die Begegnung dieser beiden Forsythes der zweiten Generation, die um so viel welterfahrener waren als die erste, in dem Haus, das für den einen gebaut, nun dem anderen gehörte und von ihm bewohnt wurde, hatte trotz des deutlichen Versuchs der Herzlichkeit etwas unterschwellig Abwehrendes.
Ist er wegen seiner Frau gekommen?
Dachte Joyen, während Soames sich fragte.
Wie soll ich anfangen?
Es herrschte für einige Augenblicke ein eisiges Schweigen, bis Soames endlich die Stille durchbrach.
Ich habe einige Bilder von dir in der Aquarellausstellung gesehen. Ich habe dich lange nicht gesehen. Nein, nicht seit... Übrigens bin ich deswegen hier. Du bist ihr Berater, wurde mir gesagt.
Joy nickte.
12 Jahre sind eine lange Zeit. Ich habe es satt.
Joyen fand keine passendere Antwort als...
Rauchst du? Nein, danke.
Joyen zündete sich eine Zigarette an.
Ich möchte frei sein.
Ich sehe sie nicht.
Aber du weißt doch vermutlich, wo sie wohnt.
Joyen nickte. Aber er dachte nicht daran, ihm ohne ihre Einwilligung ihre Adresse zu geben. Soames schien seine Gedanken zu erraten.
Ich brauche ihre Adresse nicht, ich kenne sie.
Was willst du dann eigentlich?
Sie hat mich verlassen. Ich will die Scheidung.
Ist ein wenig spät, nicht?
Ja.
Ich weiß nicht viel von diesen Dingen. Oder ich habe sie zumindest vergessen,
sagte Joyen mit gezwungenem Lächeln. Er selbst hatte auf den Tod warten müssen, der ihn schließlich von seiner ersten Frau trennte.
Willst du, dass ich mit ihr darüber rede?
Ich vermute, sie hat jemanden.
Der harte Ton seiner Stimme drängte alles Mitgefühl in Joyen zurück.
Ich weiß von nichts. Ich denke, dass ihr beide gelebt habt, als ob der andere tot wäre. Das ist gewöhnlich so in solchen Fällen.
Was an diesem Mann macht es einem so schwer, ihn zu bedauern?
Ich kann zu ihr gehen, wenn du willst. Ich vermute, dass sie froh über eine Scheidung wäre, aber ich weiß es nicht.
Ja, geh du bitte. Ich kenne, wie gesagt, ihre Adresse, aber ich will sie nicht sehen.
Er fuhr mit der Zunge über die Lippen, als wären sie ausgetrocknet.
Dieser Mensch wird nie etwas vergessen. Und nie aus sich herausgehen. Er ist bedauernswert.
Als Soames gegangen war, kehrte Joyen nicht zu seiner Malerei zurück.
Das Tageslicht nahm ab.
Sondern ging ins Arbeitszimmer.
Was würde Vater angesichts des plötzlichen Auflebens der alten Tragödie wohl raten?
Halb Künstler und halb Forsythe war Joyen von Natur aus kein Freund von Streitigkeiten. Wenn er nicht gereizt wurde, passte die klassische Beschreibung einer Hündin auf ihn. Lieber davonlaufen als kämpfen. Er lächelte leise in seinen Bart.
Welche Ironie, dass Soames hier herausgekommen ist. In das Haus, das für ihn gebaut worden ist. Wie er die Trümmer seiner ehemaligen Träume angestarrt. Wie er gegafft, verstohlen, Wände und Treppenhaus beschnüffelt. Und alles abgeschätzt hat.
Spätabends schickte er ein Schreiben nach Chelsea und fragte an, ob Irene ihn sehen könne.
Zweites Kapitel. Joyen fungiert als Testamentsvollstrecker.
Als Joyen in Irenes Chelseaer Wohnung ankam, wurde er von ihrem Mädchen empfangen.
Ja, Mrs. Heron ist zu Hause.
Die Wirkung eines gesicherten, wenn auch sehr bescheidenen Einkommens fiel ihm sofort auf. Alles sah frisch und gepflegt aus und duftete nach Blumen. Vorherrschend waren silbrige Töne mit einem Anflug von Schwarz, Hortensienfarbe und Gold.
Eine Frau mit viel Geschmack.
Die Zeit hatte es gut gemeint mit Joyen, denn er war ein Forsythe. An Irene jedoch schien sie fast spurlos vorüberzugehen. Wenigstens hatte er diesen Eindruck. In einem Kleid aus braunem Samt, mit den sanften dunklen Augen und dem goldenen Haar, die Hand ausgestreckt und ein leises Lächeln auf den Lippen, schien sie ihm nicht einen Tag älter geworden.
Wollen Sie nicht Platz nehmen?
Sie sehen völlig unverändert aus.
Und Sie schauen jünger aus, Cousin Joyen.
Ich bin alt, aber ich empfinde es nicht. Ein gutes hat das Malen, es hält jung. Tizian wurde 99 Jahre und es musste eine Pest kommen, um ihn dahin zu raffen.
Als ich sie zum ersten Mal sah, da musste ich an eines seiner Bilder denken.
Wo haben Sie mich zum ersten Mal gesehen?
Im Botanischen Garten.
Und woran haben Sie mich erkannt, wenn Sie mich noch nie vorher gesehen hatten?
An jemandem, der auf Sie zukam.
Das ist Ewigkeiten her.
Was ist Ihr Rezept für Jugend, Irene?
Menschen, die nicht leben, halten sich wundervoll.
Ein bitterer Ausspruch. Menschen, die nicht leben.
Aber es war eine Einleitung und Joy nutzte sie.
Sie erinnern sich an meinen Vetter Soames?
Nun ja.
Er besuchte mich vorgestern. Er will eine Scheidung. Sie auch?
Ich? Nach 12 Jahren. Das ist etwas spät. Wird es nicht schwierig sein?
Es sei denn...
Es sei denn, dass ich jetzt einen Geliebten habe. Aber ich habe seitdem keinen gehabt.
Was empfand er bei der Schlichtheit und Aufrichtigkeit ihrer Worte? Erleichterung? Überraschung? Mitleid?
Venus? 12 Jahre lang ohne Liebhaber? Trotzdem, ich denke, Sie würden ebenfalls viel darum geben, frei zu sein.
Ich weiß nicht. Was liegt daran?
Wenn Sie wieder lieben sollten?
Dann würde ich lieben.
Möchten Sie, dass ich ihm irgendetwas sage?
Nur, dass es mir leid tut, ihn nicht frei zu wissen. Er hatte die Gelegenheit dazu. Ich weiß nicht, weshalb er sie damals nicht benutzte.
Weil er ein Forsyth ist. Wir trennen uns nie von etwas, wie Sie wissen, wenn wir nicht etwas anderes an dessen Stelle haben wollen. Und auch dann nicht immer.
Sie auch nicht, Cousin Joyen? Ich glaube doch, Sie täten es.
Natürlich. Ich bin ja ein Mischling. Kein ganz reiner Forsyth. Ich ziehe die Groschen nie von meinem Scheck ab. Ich rechne sie dazu.
Und was will Soames nun an meiner Stelle?
Ich weiß es nicht. Vielleicht Kinder.
Ja, es ist hart. Wenn ich könnte, würde ich ihm helfen, frei zu werden.
Joyen starrte in seinen Hut. Seine Verlegenheit nahm zu. Ebenso jedoch seine Bewunderung, sein Staunen und sein Mitleid.
Sie ist so bezaubernd. Und so einsam. Und alles ist solch ein Wirrsal. Gut, ich werde mit Soames reden müssen. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, stehe ich immer zu Ihrer Verfügung.
Forsyth bastelte an Forsyth. Die schwarzen Lettern auf erbsensuppenfarbenem Grund spornten ihn zu einer Art Kraftaufwand an und er stieg die Steintreppe hinauf.
Ich möchte zu Mr. Forsyth.
Wen darf ich melden?
Mr. Joyen Forsyth.
Der Junge sah ihn neugierig an. Er hatte noch nie einen Forsyth mit Bart gesehen.
Bitte folgen Sie mir.
Als Joyen eintrat, war sein Vetter damit beschäftigt, eine Bestandsliste der Staatsschuldscheine aufzustellen. Er wollte den Gesellschaften, die er vertrat, raten, sie angesichts der Kriegsgerüchte sofort auf den Markt zu werfen, bevor andere Gesellschaften das Gleiche taten. Mit einem Seitenblick wandte er sich um und sagte:
»Wie geht es dir? Nur einen Augenblick, setz dich bitte.«
Und nachdem er 3 Beträge eingetragen und ein Lineal darauf gelegt hatte, um die Stelle zu bezeichnen, drehte er sich zu Joyen um, während er an der Spitze seines platten Zeigefingers nagte.
»Nun?« Ich habe sie gesehen. Und?
Ich soll dir sagen, dass es ihr leid tut, dich nicht frei zu wissen. 12 Jahre sind eine lange Zeit. Du kennst das Gesetz und deine Chancen besser als ich.
Soames ließ ein sonderbares, leises Murren hören. Und sie schwiegen eine volle Minute.
Es darf nicht so weitergehen. Ich sage dir, es darf einfach nicht so weitergehen.
Seine Augen blickten unruhig umher wie die eines Tieres, das einen Ausweg zur Flucht sucht.
Er leidet wirklich. Das darf ich nicht vergessen. Nur weil ich ihn zufällig nicht mag.
Sicherlich hängt alles nur von dir ab. Ein Mann kann solche Dinge immer durchsetzen, wenn er es auf sich nehmen will.
Weshalb soll ich mehr leiden, als ich schon gelitten habe? Weshalb? Mir scheint, man muss nur einem anderen Menschen Unrecht tun, um alle Sympathien auf seiner Seite zu haben. Ich weiß nicht, worin ich zu tadeln war. Ich habe es nie gewusst. Ich habe sie gut behandelt, ihr alles gegeben, was sie nur wünschen konnte. Ich habe sie begehrt.
Verzeih, ich habe dir mitgeteilt, was sie sagte. Es war deutlich.
Meine Erfahrungen erlauben mir nicht, ihren Worten blindes Vertrauen zu schenken. Wir werden sehen.
Joyen stand auf.
Leb wohl. Leb wohl.
Joyen ging und versuchte, den halb erschreckten, halb drohenden Blick im Gesicht seines Vetters zu verstehen. Erregt, als sei sein moralisches Gefühl verletzt worden, erreichte er den Waterloo-Bahnhof. Und die ganze Zeit im Zug dachte er an Irene in ihrer einsamen Wohnung, an Soames in seinem einsamen Büro und an den seltsam lähmenden Zwang, der auf dem Leben der beiden lastete.
In Fässern. Beider Hals in Fässern. Und ihrer ist so schön.
Drittes Kapitel. Soames macht Zukunftspläne.
Dieser Besuch war geplant, um Annette und ihrer Mutter einen bestimmten Eindruck von seinem Besitz zu geben, sodass sie einen Antrag, zu dem er sich später vielleicht einmal entschloss, mit Respekt entgegennehmen würden. Er zog sich mit großer Sorgfalt an, machte sich weder zu alt noch zu jung und war dankbar, dass sein Haar noch dicht war und keine grauen Strähnen zeigte. Einer Parfümschale entstieg ein schwacher Duft, der ihn ein wenig benommen machte. Er fuhr zum Bahnhof, um sie abzuholen.
Madame Lamotte wird dieser Aussicht für ihr Kind nie widerstehen können und Annette, ihrer Mutter, nie Widerstand leisten. Wenn ich nur frei wäre.
Von jener sinnlichen Freude an Blumen, Bäumen und Sonne bewegt, die nur vollkommen ist, wenn Jugend und Schönheit daran teilnehmen, stand Soames an der offenen Verandatür und wartete, dass seine Gäste zum Lunch herunterkommen würden.
Madame Lamotte war in Schwarz mit einer Andeutung von Lila hier und dort, Annette in grau-lila Leinen mit cremefarbenen Handschuhen und Hut. Sie sah ziemlich blass und nach Stadtluft aus und ihre blauen Augen blickten bewusst unschuldig.
Wie viel Geschmack diese Französinnen doch haben.
Er hatte die Mahlzeit mit größter Überlegung zusammengestellt. Der Wein war ein ganz besonderer Sauterne, die ganze Speisenanordnung perfekt und der Kaffee, der auf der Veranda serviert wurde, vorzüglich. Madame Lamotte nahm einen Crème de Menthe, Annette nichts. Ihr Benehmen, das ein leises Bewusstsein ihrer Schönheit verriet, war bezaubernd.
Madame zeigte ihr Entzücken auf typisch französische Art.
Adorable. Le soleil est si bon. Wie schick alles ist, nicht wahr, Annette?
Maman.
Monsieur ist ein wahrer Monte Cristo.
Annette murmelte zustimmend und warf dabei einen Blick auf Soames, den er nicht enträtseln konnte.
Er führte sie durch die Räume und zeigte ihnen seine umfangreiche Bildersammlung. Irgendwann, während Madame Lamotte ein Bild von Meissonier näher betrachtete, nutzte Soames die Gelegenheit und berührte Annette leise am Arm.
Wie gefällt Ihnen mein Haus, Annette?
Sie schreckte nicht zurück, antwortete nicht. Sie blickte ihn voll an und sah dann vor sich nieder.
Wem würde es nicht gefallen? Es ist so schön.
Eines Tages vielleicht,
sagte Soames und hielt inne. So hübsch war sie, so beherrscht.
Sie erschreckte ihn.
Die kornblumenblauen Augen, die Linien ihres weißen Halses, ihre zarten Formen waren eine ständige Aufforderung zu Unbesonnenheiten.
Nein und nochmals nein. Man muss sicheren Boden unter sich fühlen, viel sichereren. Wenn ich mich nicht festlege, wird sie in ständiger Erwartung leben.
Und er ging hinüber zu Madame Lamotte, die noch vor dem Meissonier stand.
Meissonier.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel seiner späteren Werke. Sie müssen wiederkommen, Madame, und Sie bei Beleuchtung sehen. Sie müssen beide kommen und über Nacht bleiben.
Entzückend. Es wäre wundervoll, Sie bei Licht zu sehen. Auch der Fluss muss bei Mondschein bezaubernd sein.
Du wirst sentimental, Maman.
Sentimental? Diese schwarz gekleidete, biedere, dicke Französin, die so fest in der Wirklichkeit steht.
Und plötzlich wusste er mit voller Sicherheit, dass keine von beiden Gefühl hatte.
Umso besser. Was nützt Gefühl? Und doch.
Viertes Kapitel. Soames sucht die Vergangenheit auf.
An einem Dienstag, nach dem Nachtessen in seinem Club, machte Soames sich auf zu tun, was mehr Mut und vielleicht weniger Zartgefühl erforderte als irgendetwas, das er je in seinem Leben unternommen hatte.
Ausgenommen seine Geburt und noch eine andere Tat.
Er wählte den Abend, weil Irene wahrscheinlich leichter anzutreffen war, hauptsächlich aber, weil es ihm bei Tageslicht an Entschlossenheit gefehlt und er etwas Wein gebraucht hatte, um sich den nötigen Mut zu verleihen.
Er fand das Haus versteckt hinter einem viel größeren Gebäude. Dann fand er schließlich auch ihren Namen.
Mrs. Irene Herron? Herron, ihr Mädchenname. Also führt sie ihn tatsächlich wieder.
Als man ihm die Tür öffnete, gab der ihm entgegenströmende Duft,
Duft einer fernen Vergangenheit,
seinen Gefühlen eine andere Richtung, brachte vage Erinnerungen an den Wohlgeruch eines Wohnzimmers, an ein Haus, das ihm einst gehörte, an den Duft von getrockneten Rosenblättern und Honig.
Melden Sie Mr. Forsythe. Die gnädige Frau erwartet mich.
Er hatte sich das ausgedacht. Sie würde glauben, es sei Joyen.
Das Mädchen ging, und er blieb in dem winzigen Vorzimmer zurück, das von einer Ampel mit einem perlmuttfarbenen Schirm schwach erleuchtet wurde und durch den silbrigen Ton der Wände und des Teppichs etwas Gespenstisches erhielt.
Bitte, treten Sie ein, Sir.
Soames ging hinein. Sie lehnte am Klavier und ihre Hand, die gleichsam eine Stütze suchend auf den Tasten ruhte, schlug plötzlich eine Dissonanz an, hielt sie eine Weile und ließ sie dann verklingen.
Du?
Ja, es ist ein sonderbarer Besuch. Ich hoffe, es geht dir gut.
Danke. Willst du dich nicht setzen?
Sie war vom Klavier fort ans Fenster gegangen, wo sie, die Hände im Schoß gefaltet, auf einen Stuhl sank. Das Licht fiel so auf sie, dass Soames ihr Gesicht, ihre Augen, ihr Haar sehen konnte.
Noch genau dieselbe seltsame Schönheit.
Du hast dich nicht verändert.
Nein. Warum bist du gekommen?
Wir haben einiges zu besprechen.
Ich hörte von deinem Vetter, was du möchtest.
Nun?
Ich bin bereit. Ich war es immer.
Vielleicht hast du dann die Güte, mir Auskunft zu geben, damit ich danach handeln kann. Man muss sich an die Gesetze halten.
Ich habe dir nichts zu berichten, was du nicht schon weißt.
12 Jahre. Bist du der Meinung, dass ich das glauben kann?
Ich bin der Meinung, dass du nichts glauben wirst, was ich sage. Aber es ist die Wahrheit.
Soames blickte sie scharf an. Er hatte geglaubt, dass sie sich nicht verändert hatte. Jetzt bemerkte er, dass es doch der Fall war.
Nicht ihr Gesicht, außer dass es noch schöner ist. Nicht ihre Figur, außer dass sie ein wenig voller ist. Nein, sie hat sich innerlich verändert.
Es schien, als sei mehr Tatkraft und Unerschrockenheit, wo früher nur passiver Widerstand war.
Das kommt von der Unabhängigkeit. Der Teufel hole Onkel Joyen.
Ich nehme an, es geht dir jetzt ganz gut?
Danke, ja.
Warum hast du mich nicht für dich sorgen lassen? Ich hätte es getan, trotzdem.
Ein leises Lächeln trat auf ihre Lippen, doch sie erwiderte nichts.
Du bist immer noch meine Frau.
Weshalb er das sagte und was er damit meinte, wusste er weder während er es aussprach noch später. Es war eine fast lächerliche Wahrheit. Doch die Wirkung war erstaunlich. Irene erhob sich von ihrem Fensterplatz, blieb einen Moment unbeweglich stehen und blickte ihn an. Er sah, wie sie heftig atmete. Dann wandte sie sich zum Fenster um und riss es auf.
Warum machst du das? Du wirst dich erkälten in dem Kleid. Ich bin nicht gefährlich.
Auch sie lachte leise. Ein Lachen voll Bitterkeit.
Aus Gewohnheit.
Eine seltsame Gewohnheit. Schließ das Fenster.
Beinahe unbewusst stand er auf und ging näher zu ihr. Er wollte den Ausdruck ihres Gesichts sehen. Sie wich seinen Blick nicht aus.
Wie klar ihre Augen sind. Wie dunkel das Braun gegen die weiße Haut und das bernsteinfarbene Haar. Und wie weiß die Schultern.
Es war ein merkwürdiges Gefühl. Eigentlich sollte er sie hassen.
Du solltest es mir lieber sagen, es wäre dein Vorteil, frei zu sein, wie es der meine ist. Die alte Geschichte liegt zu weit zurück.
Ich habe es dir gesagt.
Willst du mir einreden, dass nichts gewesen ist? Niemand?
Niemand. Du musst auf dein Leben zurückgreifen.
Das genügt nicht. Du hast mich verlassen. Nach dem Gesetz bist du...
Ja, warum hast du dich damals nicht von mir scheiden lassen? Hättest mir was ausgemacht?
Er hielt inne und sah sie mit einer Art von Neugierde an. Während er sie anstarrte, verzehrte ihn das alte Gefühl, dass sie ihn nie verstanden, ihm nie hatte Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Warum konntest du mir keine gute Frau sein?
Ja, es war ein Verbrechen, dich zu heiraten. Ich habe dafür gebüßt. Vielleicht findest du einen Ausweg. Um meinen Namen brauchst du dich nicht zu kümmern, ich habe keinen zu verlieren. Und nun, denke ich, ist es besser, wenn du gehst.
Ein Gefühl der Niederlage überkam ihn wie ein kalter Nebelhauch. Mechanisch streckte er die Hand aus.
Willst du mir nicht die Hand geben?
Ein leises Lächeln spielte auf ihren Lippen. Sie hielt ihm die Hand hin. Seiner fast fieberhaften Berührung schien sie kalt.
Sie ist eiskalt. Sie war immer eiskalt.
Doch selbst während dieser Gedanke ihn durchzuckte, erregte der Duft ihrer Kleider und ihres Körpers seine Sinne, als wollte die Wärme in ihr, die niemals ihm gegolten hatte, sich entfalten.
Schnell wandte er sich um und ging hinaus und fort, als wäre jemand mit der Peitsche hinter ihm her, sah sich nicht einmal nach einer Droschke um und war froh über die einsame Uferstraße und den kalten Fluss, froh über die dichten Schatten der Platanen.
War verwirrt, beunruhigt, wund im Herzen und so verstört, als habe er einen Fehler gemacht, dessen Folgen er nicht absehen konnte.
Ich war ein Narr, hinzugehen. Ich habe nichts erreicht. Wer hätte das gedacht? Ich war nie.
Erinnerungen aus den ersten Jahren seiner Ehe quälten ihn.
Sie hat nicht verdient, ihre Schönheit zu bewahren. Diese Schönheit, die ich besessen und so gut gekannt habe.
Zorn über die Hartnäckigkeit seiner Bewunderung wallte in ihm auf. Die meisten Männer hätten ihren Anblick gehasst, wie sie es verdiente.
Sie hat mir mein Leben verdorben, meinen Stolz tödlich verletzt, mich um einen Sohn gebracht.
Und doch hatte ihr Anblick, obwohl sie kalt und abweisend war, noch immer die Macht, ihn völlig aus der Fassung zu bringen.
Er beschloss, seine Eltern aufzusuchen. Unterwegs kaufte er eine Zeitung. Die Überschrift lautete:
Buren lehnen die Oberhoheit ab.
Oberhoheit. Ganz wie sie. Sie tut das auch. Oberhoheit. Ich habe noch ein Recht darauf. Sie muss schrecklich einsam sein. In der elenden, kleinen Wohnung.
Fünftes Kapitel. Joyen merkt, wie es um ihn steht.
Seit ihn sein Vetter Soames in der Angelegenheit Irene aufgesucht hatte, fand Joyen keine Ruhe mehr.
Soames will die Scheidung. Warum hat er so lange damit gewartet? Ja, ein Forsyth gibt niemals seinen Besitz auf. Doch jetzt muss Soames lernen, dass ein Mensch eben kein Ding ist, das man erwerben und irgendwann, wenn es einem passt, wieder veräußern kann, wie einen Besitzanteil. Ein Herz ist halt keine Brieftasche.
Joyen plagte sein Gewissen, sein leicht entflammbares Mitleid verwirrte ihn und er hatte eine sonderbare Empfindung, als habe sein Gefühl für Schönheit endlich die ideale Verkörperung gefunden.
Ich bin ihr Berater. Ich kann sie nicht ohne Schutz lassen. Ich werde in die Stadt fahren.
In der Halle kam ihm das Dienstmädchen entgegen.
Eine Dame möchte Sie sprechen. Es ist Mrs. Heron.
Merkwürdiges Zusammentreffen.
Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Soames bei mir gewesen ist. Er sagte etwas, das mich erschreckte. Er sagte, du bist noch immer meine Frau.
Wie? Sie dürfen nicht mehr allein bleiben.
Er starrte sie in einem Fort an und ihn bedrückte der Gedanke, dass nichts glatt ging, wenn Schönheit im Spiel war. Ohne Zweifel hielten sie deshalb so viele Leute für unmoralisch.
Was noch?
Er bat mich, ihm die Hand zu geben.
Haben Sie es getan?
Ja. Als er kam, wollte er das sicher nicht. Er änderte seine Haltung erst im Lauf des Gesprächs.
Sie dürfen nicht weiter allein dort wohnen.
Ich kenne keine Frau, die ich bitten könnte, zu mir zu ziehen. Und ich kann mir nicht gut auf Befehl einen Liebhaber nehmen.
Gott bewahre. Wirklich eine verwünschte Situation. Wollen Sie zu Tisch bleiben? Nein? Dann werde ich Sie begleiten. Ich wollte ohne dies heute Abend in die Stadt.
Wirklich?
Wirklich. Ich bin in 5 Minuten fertig.
Auf dem Weg sprachen sie von Bildern und Musik, von dem Gegensatz im Charakter der Engländer und Franzosen und dem Unterschied ihrer Einstellung zur Kunst. Doch auf Joyen machte das Gespräch wesentlich weniger Eindruck als die Biegung ihres Halses, ihre faszinierenden dunklen Augen und der Zauber ihrer Erscheinung. Unwillkürlich hielt er sich gerader, ging mit elastischeren Schritten, schließlich stellt er sogar eine Art Verhör an, um zu erfahren, wie sie ihre Tage verbrachte.
Ach, ich habe so lange allein gelebt, dass es mir gar nichts ausmacht. Ich glaube, ich bin von Natur aus zum Alleinsein bestimmt.
Sechstes Kapitel. An der Forsyth-Börse.
Seit seinem Besuch bei Irene wurde Soames von seltsamen Zweifeln hin und her gerissen.
Will ich denn wirklich die Scheidung? Sie ist immer noch meine Frau. Wenn sie nur vergessen könnte, dann hätten wir noch eine Chance.
Soames hatte sich entschieden, diese Nacht nicht nach Maple Durham hinauszufahren, sondern einfach im Haus seiner Eltern zu nächtigen, damit er am nächsten Morgen früh in seinem Büro sein konnte. Unterwegs wurde er von einer aufgebrachten Menschenmenge aufgehalten. Sie umlagerte einen Zeitungsverkäufer. Und bald wusste Soames auch, warum.
Neueste Nachrichten! Die Buren erklären dem Empire den Krieg! Neueste Nachrichten!
Jetzt ist es also soweit. Die Buren trotzen unserer Oberhoheit. Irene trotzt mir. Nur, dass ich immer noch nicht weiß, ob ich gegen sie in den Krieg ziehen muss.
James und Emily waren eben dabei, hinauf und zu Bett zu gehen, als Soames eintraf. Soames stieg langsam die Treppen hinauf. Vor dem Schlaf- und Ankleidezimmer seiner Eltern überlegte er, ob er hineinschauen und ihnen ein beruhigendes Wort sagen sollte oder nicht. Doch als er im Begriff war, in das Zimmer hinaufzugehen, das immer für ihn bereitstand, vernahm er von weit her den heiseren, erregten Ruf eines Zeitungsverkäufers. Da war die Bescherung und sie näherte sich dem Haus. Er klopfte an die Tür seiner Mutter und ging hinein. Sein Vater saß aufrecht im Bett und spitzte die Ohren unter dem weißen Haar, das Emily so schön geschnitten hatte. Er sah rosig aus und außerordentlich sauber in seinen weißen Kissen, aus denen seine hageren Schultern ragten. Nur seine grauen Augen unter den welken Lidern blickten misstrauisch zwischen dem Fenster und Emily hin und her, die in ihrem Schlafrock auf und ab ging und auf den Gummiball drückte, der an einer Riechflasche befestigt war. Das Zimmer roch schwach nach zerstäubten Eau de Cologne.
Alles in Ordnung, es ist kein Feuer. Die Buren haben den Krieg erklärt, sonst nichts.
Oh.
War alles, was Emily sagte, während sie auf James blickte. Auch Soames blickte auf seinen Vater. Er nahm es nicht so auf, wie sie erwartet hatten, gleichsam als arbeite ein Gedanke in ihm, der ihnen unbekannt war.
Ich werde das Ende nicht erleben.
Unsinn, Vater. Weihnachten wird alles vorbei sein.
Wie willst du das wissen? Eine schöne Bescherung. Und noch dazu mitten in der Nacht.
Die grauen Augen schweiften umher. Offenbar sahen sie nichts im Zimmer. Dann bewegte es sich unter der Bettdecke. Und plötzlich zog er die Knie hoch empor.
Sie sollten Roberts hinausschicken. An allem ist Gladstone mit diesem Die Barke von Maju war schuld.
Die beiden Zuhörer bemerkten etwas Ungewöhnliches in seiner Stimme, etwas von wirklicher Angst.
Ich werde unsere Heimat nie wieder friedlich und sicher sehen. Ich werde sterben, bevor ich weiß, dass wir gesiegt haben.
Trotz des Gefühls, man dürfe es nicht zulassen, dass sich James aufregte, waren sie doch gerührt. Soames ging zum Bett und streichelte die Hand seines Vaters, die lang und von Adern durchzogen aus den Laken hervorsah.
Merkt dir, was ich sage. Staatsschuldscheine werden auf Pari heruntergehen. Und womöglich lässt sich Well anwerben. Ich sagte euch, wie es kommen würde. Ich weiß nicht, natürlich. Mir sagt ja niemand etwas. Schläfst du hier, mein Junge?
Die Krise war vorüber. Er würde sich jetzt auf seinen normalen Grad der Besorgnis beschränken. Soames versicherte, dass er im Haus schlafen werde, drückte ihm die Hand und ging in sein Zimmer hinauf.
Siebtes Kapitel. Besuch bei Irene.
Irene war nach ihrer Begegnung mit Soames in das sogenannte Damenzimmer des Piedmont Hotels geflüchtet. Joyen besuchte sie von nun an regelmäßig, um nach ihr zu sehen.
Es wäre das Beste für sie, erst einmal zu mir nach Robin Hill zu kommen und abzuwarten, wie die Dinge sich entwickeln.
Nein, ich würde Ihnen nur Unruhe bringen. Ich werde ins Ausland gehen, vielleicht Paris.
Glauben Sie nicht, Sie werden dort noch hilfloser sein? Wenn er Ihnen folgt?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nur versuchen.
Brauchen Sie Geld?
Nein.
Wann wollen Sie reisen?
Morgen.
Sie gehen doch nicht mehr alleine in Ihre Wohnung zurück. Bitte.
Nein, nein. Ich habe alles hier, was ich brauche.
Werden Sie mir Ihre Adresse senden?
Sie sind wie ein Felsen.
Auf Sand gebaut.
Joyen drückte ihr fest die Hand.
Achtes Kapitel. Wege, die ein Forsyth scheut.
In zitternder Erregung über die Vernichtung seiner Hoffnungen quälte Soames sich mit Gedanken, die bitterer waren als der Tod.
Ein Spinnennetz.
Er ging rasch und dachte immer wieder an die Szene, die er gestern erlebt hatte, und an die Gestalt, die bei seiner Berührung erstarrt war.
Ich bin mir sicher, dass sie einen Geliebten hat.
Anstatt also in die Kanzlei zu fahren, führte ihn sein Weg zu einer anderen Adresse.
Ich werde Schritte unternehmen, um zu wissen, woran ich bin. Ich muss zu Poltit gehen.
Er hatte beruflich öfters von Poltits Agentur Gebrauch gemacht, aber er hätte es nie für möglich gehalten, sie zur Beobachtung seiner eigenen Frau benutzen zu müssen. Es war zu beschämend für ihn.
Doch nennt sie sich jetzt mit ihrem Mädchennamen Aaron. Poltit wird nicht wissen, wenigstens anfangs nicht, wessen Frau sie ist. Wird mich nicht servil anschauen und dann hinter meinem Rücken lächeln. Sie wird eben die Frau eines Klienten sein.
Und so war es auch. Denn war er nicht sein eigener Sachverwalter?
Ich möchte mit Mr. Claude Poltit sprechen.
Wen darf ich melden?
Er kennt mich. Mein Name tut nichts zur Sache.
Niemand wissen zu lassen, dass er, Soames Forsyth, seine Frau beobachten lassen musste, war von wesentlicher Bedeutung für ihn.
Mr. Claude Poltit empfing Soames in einem Raum, dessen dicke Teppiche und Vorhänge jeden Laut dämpften. Die Ausstattung war vertrauenserweckend. Dokumente waren nirgends zu sehen. Er begrüßte Soames ehrerbietig und drehte den Schlüssel in der einzigen Tür ostentativ um.
Wenn ein Kunde nach mir schickt, gebrauche ich jede mögliche Vorsicht. Kommt er hierher, so überzeugen wir ihn, dass er mit absoluter Diskretion rechnen kann. Ich darf ruhig sagen, dass wir in Bezug auf Sicherheit führend sind. Sir, womit kann ich Ihnen dienen?
Soames war die Kehle wie zugeschnürt, sodass er kaum sprechen konnte.
Ich komme so früh zu Ihnen, weil keine Stunde zu verlieren ist. Steht Ihnen eine wirklich zuverlässige Frau zur Verfügung?
Mr. Poltit schloss ein Schubfach auf, entnahm ihm ein Notizbuch, überflog es und verschloss das Schubfach wieder.
Ja, ganz wie wir sie brauchen.
Soames hatte sich hingesetzt und schlug die Beine übereinander. Nur eine leise Röte, die aber seine normale Gesichtsfarbe hätte sein können, verriet ihn.
Dann schicken Sie sie gleich aus, um eine Mrs. Irene Heron, Truro Mansions, Chelsea, bis auf Weiteres zu beobachten.
Sofort. Scheidung vermutlich.
Mr. Poulteed rief durch ein Sprachrohr.
Mrs. Blanche da?
Mrs. Blanche? Da muss ich kurz nachschauen.
Ich möchte Sie in 10 Minuten sprechen.
Nehmen Sie persönlich alle Berichte entgegen und schicken Sie sie mit der Bezeichnung vertraulich, versiegelt und eingeschrieben an mich. Mein Klient verlangt äußerste Verschwiegenheit.
Mr. Poulteed lächelte, als wolle er fragen.
Will das Ei klüger sein als die Henne?
Und einen Augenblick lang glitten seine Augen mit einem recht persönlichen Ausdruck über Soames Gesicht.
Sie können ihn völlig beruhigen. Rauchen Sie?
Nein, danke. Es ist möglich, dass das Ganze zu nichts führt, verstehen Sie? Wenn der Name aber bekannt wird oder die Beobachtung Verdacht erregt, kann das sehr ernste Folgen haben.
Natürlich. Wir können mit einem Code arbeiten. Bei diesem System wird kein Name genannt, wir arbeiten mit Zahlen.
Er schloss ein anderes Schubfach auf und entnahm ihm 2 Streifen Papier, schrieb etwas darauf und reichte sie Soames.
Behalten Sie das, Sir. Es ist Ihr Schlüssel. Ich behalte das Duplikat. Den Fall wollen wir 7X nennen. Die beobachtete Partei ist 17, der Beobachter 19, das Gebäude 25. Sie selbst, ich meine Ihre Firma, 31. Ich selbst 2. Falls Sie Ihren Klienten in einem Schreiben erwähnen müssen, nennen Sie ihn 43. Irgendeine Person, die wir in Verdacht haben, 51. Können Sie uns irgendwelche Hinweise oder Instruktionen geben?
Nein. Nur gehen Sie bitte möglichst rücksichtsvoll vor.
Gut. Die Kosten?
Innerhalb vernünftiger Grenzen,
erwiderte Soames kurz und erhob sich.
Die Sache bleibt doch völlig in Ihrer Hand.
Selbstverständlich,
sagte Mr. Poulteed, der plötzlich zwischen Soames und der Tür stand. Nochmals glitten Poulteeds Augen mit einem recht persönlichen Blick über Soames Gesicht. Dann öffnete er die Tür.
Guten Morgen,
sagte Soames und blickte weder nach links noch nach rechts. Er ging geradewegs in sein Büro, schloss den Schlüssel zum Code weg, der bestimmt war, seinen häuslichen Bankrott kristallklar zu machen.
Neuntes Kapitel. Joyen schwankt.
Ein kleines Privathotel über einem sehr bekannten Restaurant in der Nähe des Gare Saint-Lazare war Joyens Absteigquartier in Paris. Paris gefiel ihm im Winter immer besser. Der beißende Geruch des Holzfeuers und gerösteter Kastanien, die Klarheit des winterlichen Sonnenscheins an hellen Tagen, die offenen Cafés, die dem schneidend kalten Winter Trotz boten, die selbstzufriedene, lebhafte Menge auf den Boulevards, alles das bewies ihm, dass Paris im Winter eine Seele hatte, die wie ein Zugvogel im Hochsommer davonflog.
Er sprach gut Französisch, hatte einige Freunde, kannte kleine Lokale, wo man gut essen und sonderbare Typen beobachten konnte. In Paris fühlte er sich als Philosoph. Seine Ironie wurde schärfer. Hier floss das Leben ohne klares Ziel dahin, bestand aus Sinneseindrücken, die man genoss, aus glitzerndem Licht, das die Dunkelheit erhellte.
Als er in der ersten Dezemberwoche beschloss, nach Paris zu fahren, war er weit davon entfernt, sich einzugestehen, dass Irenes Anwesenheit ihn in seinem Entschluss beeinflusste. Doch er war noch nicht 2 Tage dort, als er wusste, dass der Wunsch, sie zu sehen, der Hauptgrund seiner Reise war.
In England lässt man das Natürliche nicht gelten.
Er hatte gedacht, mit ihr über das Vermieten ihrer Wohnung und andere Angelegenheiten zu sprechen. In Paris aber wusste er es besser. Es lag ein Glanz über dieser Stadt.
Am 3. Tag schrieb er an sie und erhielt eine Antwort, die ihn in freudige Erregung versetzte.
Mein lieber Joyen, es wird mich glücklich machen, Sie zu sehen.
Irene.
An einem klaren Tag machte er sich auf den Weg in ihr Hotel, und in ihm regte sich ein Gefühl, wie er es oft verspürte, wenn er ein Bild besichtigen ging, das er bewunderte.
Keine Frau hat bisher dieses seltsam sinnliche und doch unpersönliche Gefühl in mir erweckt.
Er würde bei ihr sitzen und ihren Anblick genießen, würde weggehen und sie nicht besser kennen und doch darauf brennen, sich diesen Genuss am nächsten Tag wieder zu verschaffen. Das war sein Gefühl, als sie ihm in dem kleinen Empfangszimmer eines stillen Hotels nahe am Fluss entgegenkam, nachdem ein Page sie mit dem Wort Madame angemeldet hatte und verschwunden war.
Ihr Gesicht, ihr Lächeln, ihre Haltung waren ganz, wie er es sich vorgestellt hatte. Und der Ausdruck ihres Gesichts sagte deutlich, ein Freund.
Nun, was gibt es Neues, Sie arme Verbannte?
Nichts.
Nichts von Soames?
Nichts.
Ich habe die Wohnung für Sie vermietet und als guter Verwalter bringe ich Ihnen etwas Geld. Wie gefällt Ihnen Paris?
Während er sie ausfragte, schien es ihm, als hätte er nie so zarte, empfindsame Lippen gesehen. Die untere bog sich ein klein wenig aufwärts und an der oberen war an einem Mundwinkel ein kaum sichtbares Grübchen. Es war, als entdeckte er in einer bisher beinahe unpersönlich bewunderten Statue die Frau.
Übrigens sind die Engländer im Augenblick nicht sehr beliebt.
Darunter werden Sie wohl kaum zu leiden haben. Sicherlich gefallen Sie den Franzosen sehr.
Das hat auch seine Nachteile.
Dann müssen Sie mir erlauben, Sie herumzuführen, während ich hier bin. Wir werden morgen damit beginnen. Dinieren Sie mit mir in meinem Lieblingslokal und gehen wir dann in die Opera Comique, ja?
Ja.
Wie eine verdorrte Pflanze Wasser aufsaugt, trank sie seine Gegenwart in sich hinein. Soviel sie wusste, kannte niemand außer ihm ihre Adresse. Sie war unbekannt in Paris und er nur wenig bekannt, sodass keine Vorsicht nötig schien bei diesen Spaziergängen und Gesprächen, bei Besuchen von Konzerten, Galerien, Theatern, bei kleinen Diners und Ausflügen nach Versailles, Saint-Cloud und sogar Fontainebleau.
Die Zeit verflog.
Ein voller Monat ohne Vergangenheit und Zukunft.
Was in seiner Jugend sicher ungestüme Leidenschaft gewesen wäre, war jetzt ein vielleicht ebenso tiefes Gefühl, aber sanfter und gemäßigter.
Während dieses ganzen gemeinsam verlebten Monats verließ ihn niemals ganz das Gefühl des ersten Tages, wie er es beim Betrachten eines bewunderten Kunstwerks hatte.
Ein beinahe unpersönliches Verlangen.
Aus Angst, seine gelassene Haltung einzubüßen, schob er den Gedanken an die Zukunft,
die so unerbittlich mit der Gegenwart verflochten ist,
weit von sich. Aber er machte Pläne, eine solche Zeit auch an anderen Orten zu erleben, die noch schöner waren, wo die Sonne brannte und es merkwürdige Dinge zu sehen und zu malen gab. Ein Telegramm am 20. Januar machte dem allen rasch ein Ende.
Habe mich als Freiwilliger gemeldet.
Habe mich als Freiwilliger gemeldet. Jolly.
Joyen erhielt es, als er eben im Begriff war, Irene im Louvre zu treffen. Er fiel aus allen Wolken. Während er hier schwelgte und die Zeit verträumte, hatte sein Junge, dem er Ratgeber und Führer sein sollte, diesen Schritt zu Gefahr, Mühsal und vielleicht sogar Tod getan. Er war zutiefst verstört und erkannte plötzlich, wie sehr Irene in seinem Dasein wurzelte. So durch Trennung bedroht, konnte das Band zwischen ihnen...
Denn es ist eine Art Band geworden.
...nicht länger unpersönlich bleiben. Mit dem ruhigen Genießen der Dinge war es für immer vorbei. Er sah sein Gefühl, wie es wirklich war, als eine Art Vernarrtheit.
Es war vielleicht lächerlich, aber so war... dass es sich früher oder später doch verraten hätte. Jetzt aber konnte und durfte er eine solche Eröffnung nicht machen. Die Nachricht von Jolly stand dem unerbittlich im Weg. Und so war das Ende vor dem Anfang erreicht. Glücklicherweise hatte er sich nie etwas anmerken lassen. Als er in die Galerie kam, stand sie vor der Jungfrau am Felsen, versunken, lächelnd.
Muss ich es aufgeben, das zu sehen? Es wäre zu viel verlangt, solange sie einverstanden ist, dass ich sie sehe.
Er stand unbemerkt da und beobachtete sie, prägte sich ihre Gestalt ein und beneidete das Bild, auf dem ihr Blick so lange prüfend ruhte. Zweimal wandte sie den Kopf dem Eingang zu und er dachte,
das gilt mir.
Schließlich ging er auf sie zu.
Lesen Sie.
Sie las das Telegramm und er hörte sie seufzen.
Auch dieser Seufzer galt ihm. Seine Lage war wirklich grausam. Um seinem Sohn treu zu bleiben, musste er sich verabschieden und gehen. Um dem Gefühl in seinem Herzen treu zu bleiben, musste er zumindest sagen, welche Art dieses Gefühl war. Konnte sie, würde sie das Schweigen verstehen, mit dem er auf das Bild starrte?
Ich muss leider sofort nach Hause fahren. Ich werde das alles furchtbar vermissen.
Ich auch. Aber natürlich müssen Sie reisen.
Also?
Sagte Joyen und streckte ihr die Hand entgegen. Als er ihrem Blick begegnete, wurde er von der Flut seiner Gefühle fast überwältigt.
So ist das Leben. Seien Sie vorsichtig, meine Liebe.
Seine Füße versagten beinahe, als weigere sich sein Gehirn, ihn von ihr fortzuführen. An der Tür sah er sie die Hand heben und die Finger mit den Lippen berühren. Er lüftete feierlich den Hut und blickte nicht mehr zurück.
Sie hörten Die Forsyth-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. 5. Teil. Paris. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler, der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag, Soames, Udo Schenk, Irene, Irina Wanker, James, Horst Sachtleben, Emily, Carola Renier, Annette, Jeanne Tremsal. Außerdem Peter Fricke, Fred Mehr, Peter Rühring, Michael Tregor, Annette Wunsch und andere. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Haller. Assistenz Sikard Fieber. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk. Unterhaltung Wort 2002.